Einen recht schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden zahlreicher. Weil man ja über die Armut nur sprechen soll, wenn man auch den Reichtum nicht verschweigt, will ich eine Zahl am Anfang nennen, die ich jedenfalls in den Medien noch nirgendwo wahrgenommen habe. Im Frühsommer dieses Jahres hat die reichste Familie unseres Landes, die Familie Quandt-Klatten, 994,7 Millionen Euro Dividenden aus BMW-Aktien erlöst. Für ein Jahr des Haltens fast der Hälfte des BMW-Konzerns, eine Dividende, die an die Milliarde heranreicht. Ich bin nicht der Anlageberater oder der Steuerberater dieser Familie, aber ich weiß, die besitzen nicht nur BMW-Aktien, die besitzen auch nicht nur Aktien, die besitzen auch nicht nur Wertpapiere, sondern eben auch Felder, Wälder, Immobilien, Privatjachten, Privatflugzeuge und alles das, was zu einem solchen Reichtum gehört. Das stelle ich an den Anfang, weil bei uns in der Gesellschaft die Meinung vorherrscht, wenn Herr Ackermann oder Herr Setsche oder Herr Winterkorn 12 oder 15 Millionen Euro im Jahr verdienen, dann sind das die Superreichen, mit denen man vielleicht auch mitfühlt, sie bewundert. Für diese reichen Familien, bei denen sich der Reichtum bei uns konzentriert, sind das Angestellte mit einem niedrigen Gehalt. Weil 994,7 Millionen Euro nur an Dividende aus BMW-Aktien, da sind 12 oder 15 Millionen Euro, wie hat mal ein Banker gesagt, Peanuts. Wie kommt das, dass sich die Gesellschaft spaltet und dass sie sich auch spalten lässt, ohne dass man spürbar großen Widerstand bemerkt, dass sich die Betroffenen wehren, dass es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit, zum Beispiel über diese gerade von mir genannte Zahl gibt, während andere Menschen nicht wissen, wie sie am 20. des Monats als alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug noch etwas Warmes für die Kinder auf den Tisch bringen sollen. Dafür gibt es sicher viele Gründe und ich will versuchen, in diesem Vortrag so ein paar Gründe zu nennen. Das erste will ich nennen, die Systemimmanenz oder Systembedingtheit der sozialen Ungleichheit oder auch der Armut wie des Reichtums in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Das ist übrigens keine marxistische Erkenntnis. Zwar hat Marx darauf hingewiesen, dass in einer Gesellschaft, in der den einen die Fabriken gehören, die Produktionsmittel, und in der die anderen nichts zu verkaufen haben, außer ihrer Arbeitskraft, wenn sie denn gekauft wird und sie nicht erwerbslos sind, dass in einer solchen Gesellschaft natürlich sich Armut und Reichtum herausbilden und auch vertiefen. Aber schon Hegel hat, man kann das in seiner Rechtsphilosophie nachlesen, gesagt, dass die bürgerliche Gesellschaft nie so reich sein werde, dass sie dem Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels steuern könne. So hat er sich etwas antiquiert ausgedrückt. Also in meinen Worten, egal was der Kapitalismus an Reichtum erzeugt, er wird nie in der Lage sein, dieses Problem der Armut zu lösen. Das Zweite, wir haben ja heute nicht mehr den Kapitalismus von Hegel oder zu Marxens Zeiten, sondern wir haben einen modernen Finanzmarktkapitalismus, in dem der Neoliberalismus die Hegemonie, das heißt die öffentliche Meinungsführerschaft, ausübt. Und zwar auch nach der Finanzkrise, zwar in eine Legitimationskrise geraten, aber die Hegemonie, die Meinungsführerschaft, denke ich, ist bestehen geblieben. Was ist Neoliberalismus? Ich verstehe darunter eine Wirtschaftstheorie, die sehr stark auf den Markt fixiert ist, aber auch eine Sozialphilosophie, ja, ich möchte sagen, eine politische Zivilreligion, die alle Poren dieser Gesellschaft durchdringt. So, und jetzt will ich wenigstens einen Werbeblock unterbringen. Am 20. dieses Monats, also in knapp 14 Tagen, erscheint die dritte Auflage unseres Buches Kritik des Neoliberalismus, wo wir versucht haben, schon vor 10 Jahren in der ersten Auflage, jetzt erweitert und aktualisiert, dieses neoliberale Denken zu dekonstruieren, nicht nur eigentlich zu kritisieren, sondern auch zu dekonstruieren. Und was bedeutet diese neoliberale Hegemonie? Sie bedeutet, dass ganz gezielt versucht wird, die Gesellschaft sozial zu spalten. Und zwar indem der Arbeitsmarkt dereguliert wird, der Sozialstaat demontiert wird und das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen deformiert wird. Und das geschieht, indem man zum Beispiel Leistungsgerechtigkeit, ein fürchterliches Wort, an die Stelle von Bedarfsgerechtigkeit setzt. Derjenige, der viel leistet, der soll auch viel bekommen. Und dieses meritokratische Dogma, dass die Leistung so fetischisiert wird, das führt natürlich dazu, dass Armut im Grunde gerechtfertigt wird. Weil die Armen sind eben diejenigen, die zu wenig geleistet haben. Und die Reichen sind diejenigen, die viel geleistet haben. Man kann dem ja noch etwas abgewinnen. Auch ich bin der Meinung, Leistung muss sich lohnen. Aber ich meine nicht die Leistung, wie Marx gesagt hätte, des Couponschneiders. Also derjenigen, die Dividende beispielsweise aus BMW-Aktien bekommen, ohne dafür etwas tun zu müssen, sondern indem sie einfach nur die Coupons schneiden. Sondern ich meine damit das, was die Erzieherinnen, die Krankenschwestern, die Altenpfleger tun. Das ist Leistung und müsste entsprechend entlohnt werden. Aber der Neoliberalismus ist darauf gerichtet, einen möglichst breiten Niedriglohnsektor zu schaffen. Das ist in Deutschland auch gelungen. Fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeiten in diesem Niedriglohnsektor, der heute das Haupteinfallstor für Erwerbsarmut und später für Altersarmut ist. Und das ist doch ganz klar. Niedrige Löhne bedeuten hohe Gewinne. Und insofern ist der Neoliberalismus darauf gerichtet, die Spaltung der Gesellschaft zu vertiefen, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vergrößern. Und auch das kann man am Armutsbericht des Paritätischen, aber auch an vielen anderen Dokumenten, Statistiken, empirischen Erhebungen nachvollziehen, dass genau das in den letzten 10, 15, 20 Jahren, insbesondere angesichts der rot-grünen Reformpolitik der Agenda 2010 von Gerhard Schröder, passiert ist. Die soziale Spaltung, die da vorangetrieben worden ist, bedeutet aber auch eine politische Spaltung. Die sozial Benachteiligten, auch das wissen wir aus empirischen Erhebungen, gehen immer weniger zu Wahlen. Sie beteiligen sich nicht mehr am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Das heißt, diese neoliberale Reformpolitik, die hat nicht nur bewirkt, dass Millionen von Menschen in die Armut gedrängt wurden oder aber zumindest dann, wenn sie als Niedrig-Geringverdienerinnen und Geringverdiener von einer schweren Krankheit oder von einer Kündigung heimgesucht werden, arm werden, sondern diese spalterische Politik hat auch dazu geführt, dass Millionen von Menschen das Gefühl haben, dass sie in diesem politischen Repräsentativsystem nicht mehr vertreten werden. Und ich finde, dieses Gefühl ist jetzt nicht etwas, was man so einfach abtun kann, sondern es hat ja eine reale Grundlage. Und es ist nicht das, was uns dann der Mainstream, der Medien und auch der Politikwissenschaft vermitteln, nämlich Politikverdrossenheit oder Wahlmüdigkeit, wenn 40% Differenz bestehen zwischen der Wahlbeteiligung in den Nobelvierteln der Großstädte und der Wahlbeteiligung in den sogenannten sozialen Brennpunkten oder, wie sie beschönigend genannt werden, Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- oder Entwicklungsbedarf. Ich will aus Köln eine Zahl nennen: Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl in Chorweiler, einem Hochhausviertel, 42,5%. Wahlbeteiligung im Hahnwald, das Villenviertel, wo Klaus Zumwinkel, der deutsche Postchef, herausgezogen wurde von der Polizei aus seiner Villa wegen Steuerbetrugs. Wahlbeteiligung 89%. Das ist nicht Wahlmüdigkeit, das ist nicht Politikverdrossenheit, womit ja den Betroffenen im Grunde die Schuld selbst zugeschoben wird. Nein, das ist eine Krise dieses politischen Repräsentativsystems, die beruht auf der sozialen Spaltung, die hervorgerufen ist durch neoliberale Reformpolitik. Und das wie mein letztes Büchlein heißt, Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung betrieben wird, von der Großen Koalition, aber auch von den Vorgängerregierungen. Das führt natürlich dazu, dass die Menschen merken, die sozial Benachteiligten, die Geringverdienerinnen und Geringverdiener, sie sind in der Politik nicht vertreten. Und gleichzeitig werden die etablierten Parteien dadurch motiviert, sich noch mehr um die Belange derjenigen zu kümmern, die zur Wahl gehen, die Wohlhabenden, die Reichen und Hyperreichen. Und genau das führt natürlich dazu, dass dieser Trend der sozialen Spaltung im Grunde verstärkt fortgesetzt wird. Warum rebelliert kaum jemand dagegen? Die Armen steigen selten auf die Barrikaden, weil sie ganz andere Sorgen haben. Nämlich zum Beispiel, wie sie erreichen, dass die Kinder so aufwachsen, dass sie, wenn sie schon nicht mithalten können mit ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, dann aber wenigstens von denen nicht ausgelacht werden. Die Armut wird bei uns kaum wahrgenommen, weil das herrschende Armutsbild, das auch von den Medien sehr stark propagiert wird, das Armutsbild der sogenannten Dritten Welt ist. Natürlich sieht Armut in Köln anders aus als die Armut in Kalkutta und die Armut in Berlin anders aus als die Armut in Bombay oder in Mumbai. Aber auch die Armut in München sieht anders aus als die Armut in Magdeburg. Aber auch wenn die Armut unterschiedliche Gesichter hat, dann ist sie trotzdem überall ernst zu nehmen. Und ich vertrete die provokative These, für manche provokative These, sicherlich nicht hier im Raum, dass Armut in einem reichen Land viel erniedrigender, viel demütigender, viel deprimierender sein kann als Armut in einem armen Land, weil Armut bei uns entsolidarisiert, bei uns ziehen sich die Armen zurück in ihre eigenen vier Wände, so sie denn noch welche haben. Sie können ja nicht rausgehen, sich in den Biergarten setzen und, ja, ich möchte sagen, Brot und Spiele, auch die Europameisterschaft und anderes trägt natürlich dazu bei, dass die Betroffenen abgelenkt werden im Grunde, tagtäglich, gestern Abend ganz besonders, abgelenkt werden von ihrer sozialen Misere, für die sie bei uns selbst verantwortlich gemacht werden. Während in der sogenannten Dritten Welt die Straßenkinder in Südamerika sich zusammenschließen, sich organisieren, Gewerkschaften gründen und sich wehren, ziehen sich bei uns die Armen resignierend meistenteils zurück. Und genau das ist auch gewollt, indem ein Armutsbild propagiert wird, das im Grunde an der Realität unserer Gesellschaft vorbeigeht. Und von Ulrich Schneider herausgegeben haben wir ja ein Buch gemacht, Kampf um die Armut, das müsste eigentlich heißen Kampf um den Armutsbegriff, in dem dieser Armutsbegriff so verengt wird und ich fürchte im Rahmen dessen, was fälschlicherweise Flüchtlingskrise genannt wird, dass im Zuge dessen dieser Armutsbegriff bei uns noch weiter verengt wird und dass irgendwann als arm in Deutschland nur noch gilt derjenige, der kaum etwas anderes hat als das, was er wie ein Flüchtling am Leibe trägt. Indem dieser Armutsbegriff propagiert wird und ein relativer Armutsbegriff, der eben die Armut als gesellschaftlich bedingt und in den Rahmen dessen stellt, was an Wohlstand die Armen umgibt, indem dieser relative Armutsbegriff aus der Öffentlichkeit verdrängt wird, gelingt es natürlich so zu tun, als jammerten bei uns die Armen auf einem hohen Niveau. In Wirklichkeit ist das ganz anders. Ein Jugendlicher, der im tiefsten Winter auf dem Schulhof steht, in Sandalen und Sommerkleidung und ausgelacht wird von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, der leidet natürlich darunter viel mehr als unter der Kälte, die er spürt. Und deswegen ist eben Armut in einem reichen Land keineswegs zu verharmlosen, zu beschönigen, zu verdrängen, kleinzureden oder zu schreiben, wie das bei uns tagtäglich massenhaft stattfindet. Der nächste Grund, den ich nennen will, und da bin ich oder ist der Kongress hier ja tagespolitisch aktuell, Heute behandelt der Bundesrat ein Gesetz, das die Reform der Erbschaftssteuer für Firmenerben betrifft. Und ich will es mal so formulieren: Wer reich ist, der ist in aller Regel auch einflussreich. Der verfügt über viele Möglichkeiten, nicht nur zur Wahl zu gehen in seinem Villenviertel, sondern auch Lobbyarbeit zu betreiben oder betreiben zu lassen. Und was hier an Lobbyarbeit betrieben worden ist, um diesen Gesetzentwurf, der heute dem Bundesrat zur Verabschiedung vorliegt, übrigens genau ein Jahr, nachdem der Regierungsentwurf beschlossen wurde, ein Jahr, in dem die regierenden Parteien CDU, CSU und SPD gerungen haben, darüber, wie denn diese Erbschafts- und Schenkungssteuer für die Reichsten im Lande aussehen soll. Wer sich nicht damit beschäftigt hat, und ich muss sagen, ich habe das zwar, aber mir fällt es auch immer schwerer, weil das Gesetz ist immer komplizierter gemacht worden, ich denke auch zum Teil ganz bewusst, weil diese Lobby-Einflüsse so stark waren. Wer die Details nachlesen will, ich habe in der Taz einen Artikel geschrieben unter dem Titel Lehrstück des Lobbyismus, weil auf diesen Gesetzentwurf, der entstanden ist, nachdem das Bundesverfassungsgericht am 17. Dezember 2014 gesagt hat, es ist zwar legitim, wenn der Gesetzgeber die Eigentümer oder in diesem Falle dann die Erben von betrieblichem Vermögen privilegiert gegenüber anderem Vermögen, weil Arbeitsplätze gesichert werden müssen und die mittelständische Struktur der Wirtschaft erhalten bleiben soll. Da wird ja immer mit argumentiert. Dahinter verstecken sich übrigens reiche Familien im Lande, die, wie beispielsweise beim Haniel-Konzern, 800 Firmen besitzen. Und es wird so getan, ich saß bei Günter Jauch mit Dieter Rossmann, dem Eigentümer der Rossmann-Kette, und der erzählte da das so ungefähr und tat so, als wenn seine kleine Drogerie übergeben werden soll an zwei Söhne, die er hat und die schon arbeiten in der Drogerie. Und jetzt kommen da die Linken und der Christoph Butterwegge und wollen diesen Söhnen die Drogerie wegnehmen durch die Erbschaftssteuer. In Wirklichkeit besitzen sie Tausende von Filialen, und gesagt wurde, wenn die Erben betrieblichen Vermögens bei uns stärker besteuert werden, dann fallen die Heuschrecken her über die mittelständischen Betriebe. Na, die Drogerien im Lande, die kleinen Drogerien, werden wahrscheinlich den Dieter Rossmann als Heuschrecke empfinden, weil der nämlich sie kaputt gemacht hat mit seiner Kette, so wie das auch bei anderen Ketten, gerade im Drogeriebereich, der Fall ist. Und da wird unter solchen demagogischen Vorzeichen ein ungeheurer Druck gemacht, der Gesetzentwurf oder die Eckpunkte zunächst von Wolfgang Schäuble als Finanzminister, der dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen musste. Übrigens hat das Bundesverfassungsgericht eine Frist bis zum 30. Juni 2016 gesetzt. CDU, CSU und SPD haben es nicht geschafft, sich in dieser Zeit zu einigen, weil am Ende, als der Regierungsentwurf schon Bundestag und Bundesrat vorlag, die CSU immer noch versucht hat, getrieben von den Unternehmerverbänden, von der übrigens gemeinnützigen Stiftung Familienunternehmen, in Klammern gesagt, Attac ist nicht mehr gemeinnützig, weil ihm vorgeworfen wird, den Globalisierungskritikern, dass sie Politik machen. Diese gemeinnützige Stiftung Familienunternehmen, wo 400 große Konzerne, bei uns werden die Familienunternehmer, ich halte das für einen Kosenamen, in anderen Ländern, in Griechenland, in der Ukraine, in Russland werden sie Oligarchen genannt. Diese Familienunternehmen haben dann enorm Druck gemacht, und sie haben zum Beispiel beim Tag des deutschen Familienunternehmens im Juni des letzten Jahres nicht zum ersten Mal die Kanzlerin sprechen lassen. Und die Kanzlerin hat den werten Familienunternehmern, so hat sie sie angeredet, versichert, wir werden alles unternehmen, damit ihren Vorstellungen Rechnung getragen wird. Ja, und das hat man getan. Das, was heute im Bundesrat vorliegt, hat zum Teil sogar zum Inhalt, dass es heute leichter ist, einen ganzen Konzern zu vererben, ohne dass der Erbe einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen muss. das IW, das Deutsche Institut, das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, das der Meinung ist, dass die Unternehmer noch viel zu stark belastet werden durch diese Erbschaftssteuerreform, hat ausgerechnet, dass da ein Unternehmen jetzt durch die Hintertür, man hat das Bewertungsgesetz seitens des Bundestages geändert, ein Unternehmen, das 2,9 Millionen Euro Jahresgewinn macht, ist plötzlich nicht mehr 52 Millionen Euro auf dem Papier für das Finanzamt wert, sondern nur noch 36 Millionen Euro. Und so kommt heraus, dass dieses Unternehmen im Wert von 52 Millionen Euro selbst nach Berechnungen des IW, des Instituts der deutschen Wirtschaft, einer Lobbyeinrichtung dieser deutschen Industrie, dass ein solches Unternehmen vererbt wird und nicht mehr 1,8 Millionen Euro, wie es da heißt, sondern nur noch 0,7 Millionen Euro Steuern zu zahlen sind auf dieses Unternehmen mit 2,9 Millionen Euro Jahresgewinn. Man könnte das also aus der Portokasse bezahlen. Und einem Wert von 52 Millionen Euro. Kurz gesagt, diese neoliberale Ideologie, die sagt, Leistung muss sich lohnen, selbst die entlarvt sich doch hier, weil es ist keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Milliardärs zu sein. Und was reden wir über die Armut von 1,66 Millionen Kindern in sogenannten SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, also in Hartz-IV-Familien, wenn auf der anderen Seite die Kinder der Burdas, der Oetkers, der Quandt-Klattens, der Albrechts, also der Eigentümer der Ketten Nord und Süd, wenn die so privilegiert werden, dass sie kaum oder gar nicht Steuern zahlen müssen. Weil wann soll denn der Staat zugreifen, wenn nicht in diesem Falle? Und da wird dann gesagt von den Familienunternehmern oder den Unternehmerfamilien, man kann doch uns nicht zum zweiten Mal besteuern, nachdem wir diesen Betrieb aufgebaut haben. Wir werden tagtäglich zum zweiten Mal besteuert, wenn ich aus meinem versteuerten Gehalt in den Laden gehe und kaufe eine kleine Schaufel für meine Tochter oder ich kaufe mir ein Fahrrad, dann zahle ich natürlich nochmal Mehrwertsteuer, obwohl mein Einkommen versteuert ist. Und die Ironie der ganzen Sache ist, dass hier wird gar nicht der Unternehmer zum zweiten Mal besteuert, sondern der Erblasser ist ja tot, der Erbe zum ersten Mal. Und da zeigt sich, finde ich, deutlich, wie mit allen Mitteln des lobbyistischen Drucks, der massiven Interessenvertretung der Reichsten im Land dafür gesorgt wird, dass Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung betrieben wird. Vielen Dank für die Geduld.